Wir sind wieder da zu einer neuen Folge von Mehrspieler und heute gehen wir weit, weit, weit zurück. Vor kurzem war unter anderem auch in der Late Show mit Stephen Colbert jemand eingeladen, der das erste Super Mario in weniger als zwei Minuten zwölf oder 3:12.
Verzeihung, wenn ich hier direkt einhake. Max, ja. Aber es war Super Mario 3.
Super Mario 3, Super Mario 3.
Und es war, sowas 3:20 oder sowas.
Genau, und der hat am
Wobei
Ende
man sagen muss, dass
50.
Der Run halt ein Warp-Flut-Run war.
Plus, ja, das war ja klar. Und er hat zwei Glitches benutzt.
Ja, aber Glitchless Runs sind also das ist ganz witzig, weil momentan, das war ja eine Werbung für die Summer Games Done Quick, die momentan gerade laufen, noch bis Sonntag. Mhm. Also noch zwei Tage, wenn ihr das hier hört. Und Glitchless Runs sind relativ selten, weil die einfach länger dauern, aber ja, es war ein Warp Run. Das muss man halt, Warp Flut Run, das muss man halt zum Super Mario 3 sagen. Aber jetzt habe ich deine komplette Anmoderation kaputt gemacht. Es tut mir leid.
Anfangen? Nee, hast du nicht, denn dass du das hier gerade so erklärst und alles zeigt ja, dass man immer noch was drüber zu reden hat und immer mal wieder guckt, was es bei alten Spielen so gibt. Ganz abseits von Mario hat nämlich dieses Jahr Mystic Quest den 25. Geburtstag gefeiert. Wird jetzt auch unter anderem Namen hier in Deutschland nochmal veröffentlicht. Warum sie es hier nicht nochmal als Mystic Quest machen, sondern jetzt denselben Namen nehmen, den es in Amerika hatte, und zwar Final Fantasy Adventure, wird wahrscheinlich daran liegen, Final Fantasy Adventure war es in Amerika, jetzt kommt's hier irgendwie als Adventures of Mana. Ich blick überhaupt nicht mehr durch, wer da was jetzt wie nennt, das erklärt euch Johannes gleich wieder, aber wir wollten im Zuge dieser alten Spiele, die man wieder Geburtstag haben, über alte Spiele und ihre Eigenheiten sprechen, die gerade ja heutzutage auffallen, wenn man sich mit den ganzen modernen AAA-Spielen und auch modernen Indie-Spielen auseinandersetzt und dann einfach mal wirklich was Altes spielt, um zu sehen, was sich seitdem geändert hat und wie es sich geändert hat.
Und vor allen Dingen auch, dass diese alten Spiele trotz aller Nostalgie nicht ganz unantastbar sind eigentlich. Und was es mit Mystic Quest auf sich hat, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, das Spiel erschien 1991 für den Game Boy in Deutschland. Das war so eine, ich weiß es noch ganz genau, das war so eine grüne Verpackung vorne mit einem Schwert drauf und hieß eben Mystic Quest, allerdings nur in Europa. In den USA, wie du richtig gesagt hast, erhielt es den Titel Final Fantasy Adventure, weil es einige Monate vor der US-amerikanischen Veröffentlichung von Final Fantasy II erschien. Es ist aber der offiziell erste Teil der Mana-Spiele, beziehungsweise der Secret of Mana-Spiele, denn im Japanischen heißt es offiziell, und man verzeihe mir jetzt, wenn ich das Japanische ein bisschen vergewaltige, Seiken Densetsu. Und Fans wissen, dass das der japanische Name ist für Secret of Mana. Seiken Densetsu Fainaru Fantasy Gaiden. Es war also quasi auch hier eingebunden in Final Fantasy, das Universum, aber bereits Teil der Seiken Densetsu-Reihe. Und es hat sich dann eben fortgesetzt. Und seit Anfang 2016 gibt es eben auch eine Portierung von Mystic Quest. Jetzt, wie du richtig gesagt hast, unter dem Titel Adventures of Mana für iOS und Android. Zumindest sagt mir das Wikipedia. Und damit wir die Verwirrung komplett machen, noch ein kurzer Sprung hin zu Mystic Quest Legend. Das erschien wenig später, nämlich ein Jahr später, für den Super Nintendo 1992. Und das war quasi als vereinfachtes Final Fantasy. Es war sehr linear gestaltet, gedacht, sehr kampforientiert. Und erschien 92 in den USA als Final Fantasy Mystic Quest. Und in Japan unter dem Titel Final Fantasy USA Mystic Quest. Und weil es so schön war, Fainaru Fantasy USA Misotiku Queste. Weil Final Fantasy einfach noch nicht etabliert war und man wollte Final Fantasy etablieren, man hatte aber eben diesen Titel Mystic Quest und es ist eine riesige, unerklärbare ein riesiges Wollknäuel an Namenswirrwarr, der betrieben wird.
Aber wer Square Enix kennt oder damals noch Squaresoft, der weiß, dass die auch heute immer noch sehr gerne sehr viele und lange Untertitel für ihre Spiele noch dran klatschen. Von daher ist das leider keine große Überraschung. Gehen wir aber, wir wollen uns gar nicht zu sehr an den Spielen aufhalten.
Also nee, ich bitte auch um Verzeihung, ich musste einfach gerade auch ein bisschen abnerden darüber, wie das geht oder wie sich diese Namenswirrwarr hergestellt hat. Und jetzt kehren wir wieder zurück zu Mystic Quest, das für den Game Boy von 91, das jetzt 25 Jahre alt ist und mir bewusst macht, ich bin alt.
Selbst Mystic Quest würde ich fast schon ganz dreist außen vor lassen, weil ich Mystic Quest nie großartig gespielt habe. Hier und da ein bisschen was von gesehen, ein bisschen dran gespielt. Ich glaube, ganz, ganz, ganz böse Zungen würden dem Spiel vorwerfen, dass es versucht hat, diverse andere erfolgreiche Spiele,
Zelda,
danke, dass du mir das abgenommen hast, nachzumachen. Und auch aus heutiger Sicht war es dann nie was mich wirklich anspricht. Aber, und das ist ja ganz interessant, wenn wir, es gibt ja immer noch ganz viele Leute, die auch heute noch auf zum Beispiel ja Zelda schwören. Und Mystic Quest fällt eben in eine ganz ähnliche Schublade. Und wir wollen uns jetzt gar nicht unbedingt an Mystic Quest festhalten, sondern es ging uns eher um die Idee, mal wieder unsere eigene Nostalgie auf Herz und Nieren zu prüfen und zu schauen, inwiefern sind die Spiele von damals anders und inwiefern ist das vielleicht auch tatsächlich nicht immer besser, wie es ja früher sonst immer ist.
Zum Beispiel anhand von dem Nachfolger Mystic Quest oder beziehungsweise von Psychonauts in Sets of Final Fantasy Gaiden.
Das machst du jetzt die ganze Zeit, ne? Nee, alle Titel das, sagen.
ich bleibe jetzt bei Secret of Mana beziehungsweise Seiken Densetsu. Ich hätte wahrscheinlich doch echt Japanisch lernen sollen.
Und naja. Hier und da ein Final Fantasy Gaiden eingestreut.
Also Secret of Mana erschien 93 für den Super Nintendo und ist heute auch mit viel Nostalgie bedacht. Wer sich erinnert, man konnte das sogar zu dritt spielen mit so einem speziellen Adapter. Man hat den Jungen, das Mädchen und den Kobold oder den Gnomen gespielt, die gegen das böse Imperium angetreten sind, natürlich. Und dann die Welt retten mussten vor dem großen Mana-Beast, das die Mana-Festung wiedererweckt hat und so weiter. Man kann Secret of Mana heute noch spielen, aber es gibt einige Sachen, die halt nicht mehr so modern sind und die einem heute auch einfach auffallen. Beispielsweise das Kampfsystem ist so, dass es mit Cooldowns arbeitet, aber nicht, du hast eine tolle Superattacke gemacht und hast jetzt einen Cooldown, sondern du schlägst einmal und dann hast du einen Cooldown. Der ist nur ein paar Sekunden lang, aber in der Zeit kannst du halt nicht wirklich was machen.
Ja, und ähnlich wie das Action-Time-Battle von Final Fantasy.
Genau, aber weniger statisch, weil du ja deinen Helden bewegen kannst wenigstens. Also du schlägst zu und kannst dann dir eine neue Position suchen, von der du aus das nächste Mal zuschlagen kannst. Mhm. Aber es ist halt ein bisschen passiv, weil du eben nichts machen kannst. In dieser kurzen Zeit. Und wenn du auflädst, also du kannst deine Waffen aufleveln und dann kannst du sie kannst du verschiedene Schlagbalken sozusagen füllen. Also wenn das Schwert auf Level 3 ist, kannst du das Schwert eben bis dahin aufladen und dann einen besonders mächtigen Schlag machen. Aber in der Zeit kannst du dich nur ganz langsam bewegen zum Beispiel. Mhm. Und was die Endgegner beispielsweise beherrschen, ist, sie können dich teilweise in Stunlock setzen mit Magie. Und das ist besonders nervig, weil das natürlich ein Frustmoment ist. Und hinzu kommt, dass die KI, vor allen Dingen deiner Kollegen oder deiner Begleiter, einfach nicht gut ist.
Das Problem hast du ja bis heute. Also.
Das Problem hast du bis heute, ja, auf jeden Fall, aber vor allen Dingen, wenn du es alleine gespielt hast, war es einfach so, dass die alle naselang irgendwo hängen geblieben sind und teilweise gestorben sind deswegen und es war einfach nö.
Den ersten Teil, den du erwähnst, ist ja dann auch ganz interessant, wenn wir uns ein anderes Spiel angucken, das noch nicht ganz so alt ist, aber inzwischen auch schon knapp 20 Jahre auf dem Buckel hat, ein gewisses, Final Fantasy VII. Und das soll Das bekommt jetzt ein Remake, wie ja inzwischen wahrscheinlich auch schon Leute auf dem Mond mitbekommen haben. Und da war
mit
eins
ihren Reisflugscheiben. Ja.
Da war ja eins der Argumente der Verantwortlichen bei Square Enix: Leute, wir können nicht einfach das gleiche Kampfsystem wie früher machen. Warum sollen wir in HD mit 50 Milliarden Polygonen Figuren darstellen, die auf der Stelle stehen? Beziehungsweise
und ja, auf also der Stelle stehen diese, und wippen.
Diese Einschränkung bei den Charakteren kam ja immer aus mehreren Richtungen. Und erstmal ging es darum, dass du früher einfach technisch nichts anderes machen konntest und dann trotzdem irgendwie einen Weg gesucht hast, dass die Kämpfe fordernd beziehungsweise fair für beide Seiten, also ausbalanciert waren, dass es nicht zu leicht wird. Zum Beispiel gibt es ja genug Spiele als dieses, als der Echtzeitkampf, also dass du die Steuerung deiner Charaktere wirklich mit Ausweichen und allem Möglichen steuern konntest, gibt es genug Spiele, die du, wenn du richtig gut bist, dann einfach spielen kannst, ohne dass du auch nur einen einzigen Schadenspunkt nimmst, weil du allem ausweichen kannst. Und wenn das bei den alten Spielen ginge, also bei so einem, keine Ahnung, Final Fantasy IV, Final Fantasy VI, das sind jetzt so alte Spiele, die ich gespielt habe, da würden ganz viele Gegner ja ihre komplette Schwierigkeit verlieren, weil es ja genau darum geht, dass du bei manchen Gegnern immer damit rechnen musstest, dass es Attacken gibt, die, keine Ahnung, Insta-Death machen auf ein Party-Member oder die komplette Party in den kritischen Bereich bringt. Also du musstest ja dann sozusagen auch viel reagieren. Darin lag damals die Leistung, wogegen heute oftmals agiert werden kann und damit ein ganz anderes Spielgefühl erschaffen wird, was es ja auch interessanter macht.
Ja, nicht nur das. Also ich finde das ein sehr guter Punkt, denn was mir gerade einfällt, bei Final Fantasy VII war es ja so, dass die Charaktere kaum, also deine eigenen Charaktere, die du, mit denen du gekämpft hast, dass jeder mehr oder weniger für sich stand. Also sowas wie, dass zwei Charaktere miteinander eine Technik machen oder sich per Zufall unterstützen und dann gemeinsam irgendwie eine Superattacke machen. Das gibt's bei Final Fantasy VII nicht, wenn ich mich richtig erinnere.
Nee, gab's nicht.
Also man kann sich gegenseitig buffen und so weiter, das ist relativ normal. Aber ja, eben dieses Zusammenarbeiten, das gab's nicht und das ist eigentlich schade und das ist eine vergebene Chance, weil das natürlich noch mal ein bisschen Taktik in diese Spiele bringt. Das heißt, ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen und ich würde auch sagen, dass das eigentlich eine sinnvolle Entscheidung ist von Square Enix, dieses Active-Time-Battle-System zumindest zurückzufahren. Vielleicht nicht komplett aufzugeben, aber ich finde, es ist kein der heutigen Zeit, dem heutigen Spielgefühl mehr wirklich angemessenes System, muss ich einfach sagen, weil es sehr passiv ist.
Gibt's denn noch andere Sachen, die dich jetzt zum Beispiel bei Secret of Mana, wenn du, oder von mir ist auch natürlich irgendeinem anderen älteren Spiel, was du heute vielleicht anmachst und dann merkst, irgendwie funktioniert das nicht mehr so. Ich meine, also nur, dass es allen bewusst ist, das ist Jammern auf hohem Niveau bei den meisten
Absolut,
Titeln, die
ja.
wir hier nennen, weil wir den Großteil dieser Titel immer noch sehr, sehr gerne spielen. Nur, ich bin mir dann schon bewusst, wofür ich es spiele. Ich habe zum Beispiel vor kurzem, dann lasse ich Johannes zu Wort kommen, Final Fantasy VIII gespielt und auch wieder gemerkt, naja, ich mag die Welt. Ich muss wirklich zugeben, Final Fantasy VIII ist eins dieser Spiele, das es mit seiner Welt und den Dialogen und Aussagen von so allen möglichen NPCs. Final Fantasy VIII ist eins der Spiele, wo ich wirklich mit fast jedem NPC rede, weil es interessant ist, ihnen zuzuhören. Gleiches übrigens, hab mir ganz uneigennützig, nur für den Podcast heute, Final Fantasy IV, The Complete Edition, angeschafft und in alten Spielen ist es ja nochmal wichtiger, wirklich mit jedem einzelnen NPC in Orten zu reden, weil wenn du nicht mit einer Lösungshilfe spielst, du die meisten Geheimnisse und überhaupt, wo du nur hin musst, nur rausfindest, weil dir irgendein NPC sagt, oh ja, also wenn euch der Sinn nach bla 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 steht, dann solltet ihr in den Nordosten des Königreichs so und so gehen und da findet ihr eine Höhle, wenn ihr da und dahin geht. Da wird nichts irgendwie farblich hervorgehoben, sondern es steht einfach im ganz normalen Gespräch drin. Also dieses sich an und für sich, man musste sich ja früher Notizen machen, damit man weiß, wo was ist. Im Bestfall sich noch eine Karte nachzeichnen, damit man weiß, wann man wie wo hinkommt. Und diese, hat seine Vorzüge an manchen Stellen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich bei dieser ganzen Händchenhalterei mit Karten, auf denen schon alles zu sehen ist, also wie zum Beispiel bei, es tut mir so leid, Assassin's
Creed. The Witcher 3.
The Witcher 3, genau. Es ist dann schon ganz interessant, einfach mal wieder selbst entdecken zu müssen. Wir haben bei Witcher
zu dürfen.
Zu können, zu dürfen. Also wir haben bei Witcher in einem anderen Podcast, wer uns jetzt was ankreiden will, auch drüber gesprochen, dass man ja da zum Glück wenigstens optional diese ganzen Symbole ausschalten kann und dann auch über das Sprechen mit Charakteren Quests erst freischaltet und Sachen auf der Karte selber entdeckt. Aber die Regel ist, dass solche Sachen erstmal standardmäßig angezeigt werden, anstatt dass man selbst rausfinden muss. Das finde ich bei alten Spielen immer noch ziemlich cool. Was mich dann aber gestört hat, zum Beispiel auch bei Final Fantasy VIII, war, dass ich da saß und dachte, das Kampfsystem ist so steril. Das ist so steril. Und ich meine, die können nichts dafür, weil damals die technischen Möglichkeiten noch nicht viel höher waren für eine RPG. Du machst nichts Aktives in diesen Kämpfen. Und am schlimmsten ist bei Final Fantasy VIII ja dann noch, dass du die Zauber ziehst. Also wenn du einen Zufallskampf hast und einen neuen Zauber findest, dann ist eigentlich das Logischste, ungelogen 5 bis 10 Minuten in diesem Zufallskampf zu bleiben, bis jeder Charakter 100-mal diesen Zauber gezogen hat. Und das ist so ein Designflaw. Der ist jetzt natürlich sehr speziell für dieses Spiel. Aber gerade Final Fantasy ist eine Reihe, da war das Kampfsystem bis Teil einschließlich 9 nicht sehr interessant. Erst ab 10 wurde das ein bisschen dynamischer.
Also ich denke, es sind genau diese Punkte wie Grinding beispielsweise, die früher viel präsenter waren und die heute zum Glück ein bisschen abgeschwächt sind oder zumindest optional, sage ich mal. Und wenn man sich beispielsweise, weil es jetzt ein modernes Spiel ist, Witcher 3 mal wieder anguckt, wenigstens irgendwie eingebettet sind. Also wenn du, sag ich mal, Witcher-Verträge löst oder irgendwelche Nebenquests erfüllst oder sowas, dann ist das auch nichts anderes als Grinding. Aber es wird dir natürlich mit mehr Flausch verkauft.
Es wird dir als eine Art Quest verkauft.
Genau, mit mehr Story einfach.
Also hier ein gutes Beispiel, finde ich, ist, also wer das richtig gut macht, auch war Deus Ex Human Revolution, weil du ja Erfahrungspunkte in der Linie immer nur über Haupt- und Nebenmissionen beziehungsweise besondere Sachen bekommen hast. Also wenn du irgendwas gehackt hast, und das war ja dann organisch, weil du tatsächlich das Gefühl hattest, dass du das machen wolltest oder machen konntest, je nachdem, wie du aufgelevelt hast. Das stimmt schon. Dieses Grinden hast du in jedem alten Rollenspiel. Ihr merkt natürlich auch, wir sind hier ein bisschen eingeschossen auf Rollenspiele. Aber das liegt auch daran, dass im modernen Bereich fast jedes Spiel Rollenspielelemente inzwischen in sich hat und daher die Vergleiche schon ganz gut kommen.
Also wenn ich auch an so klassische Plattformer denke, um jetzt mal ein anderes Genre zu nehmen, wie beispielsweise eben Super Mario Land oder Sonic für den Mega Drive, das sind weiterhin gute Spiele, das sind schöne Spiele, die man einfach so an einem langen verregneten Nachmittag oder auch an einem sehr sonnigen Nachmittag, wenn man nicht gerne draußen ist, gut durchspielen kann, aber es sind auch gleichzeitig sehr knackige Spiele, die einem wenig Fehler verzeihen. Und vor allen Dingen bei beispielsweise Super Mario Land für den Super Nintendo denke ich daran, dass viele Sachen nicht wirklich gut kommuniziert wurden. Die Lösung beispielsweise für diese Geisterhäuser, irgendwelche Sonderlevel, auf die man im Grunde genommen ohne wirklich Tipps und Tricks und Hinweise und Lösungshefte so nicht gekommen wäre. Oder nehmen wir die Chaos-Edelsteine bei Sonic. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die, sag ich mal, casual, wie es so schön heißt, ja, also die einfach so aus Spaß Sonic the Hedgehog gespielt haben und sich dann dachten, nö, aber für mich ist selbstverständlich, dass ich da alle Chaos-Edelsteine einsammel, weil es halt auch einfach manchmal nicht geht. Das heißt, dir wird da diese Möhre vor die Nase gehalten. Am Ende sieht man ja auch noch Dr. Robotnik, den Bösewicht, der damals noch Robotnik hieß und nicht Eggman, wie er so die Edelsteine hin und her jongliert. Und diese Möhre aber wirklich dann einzuholen und abzubeißen, ist sehr schwer, sehr frustrierend und manchmal finde ich auch wirklich fast unmöglich. Und deswegen, also das sind so Elemente wirklich natürlich für Hardcore-Leute, die sagen, ich möchte 100% haben, die es heute so nicht mehr geben würde. Heute sind Spiele viel zugänglicher und ich glaube, das ist auch eine gute Sache geworden, weil einfach auch viel mehr Leute jetzt Videospiele spielen und das dadurch viel anerkannter ist.
Ah, du weißt, dass wir jetzt wieder wirklich den dreckigen Casual-Stempel, da wird wieder dieser eine Typ kommen, der unsere Podcasts durchhört, um zu hören, wann wir Casual-Bullshit reden. Und wir sollten uns vielleicht Casual-Spieler nennen, anstatt Mehrspieler. Wir werden beide alt, wir haben nicht mehr so schnelle Reflexe, ich kann nicht mehr
wir
so schnell
zwei,
A und
wir
B drücken.
Wir könnten zwei Podcasts machen, mehr Spieler und mehr Spieler Casual.
Genau, das ist dann immer die gekürzte, so 5 Minuten runtergekürzte Version mit einer Nachrichtensprecherstimme, ja, die erklärt, was wir in dem 20- oder 30-minütigen Podcast erzählt haben.
Und dann machen wir, weil das momentan ja auch Trend ist, dann machen wir mehr Spieler die Morgenlage, ihr Videospiel-Digest.
Ach,
dann kondensieren wir die 5-Minuten-Version nochmal auf 30 Sekunden.
Nein.
Medien, es ist so ein tolles Berufsfeld.
Also was mir auch noch aufgefallen ist beim Spielen von Final Fantasy IV, ist, wie Erzählung schlichtweg komplett anders funktioniert hat in den Sprite-Spielen. Und überhaupt in den frühen Spielen. Also man kann ja dann auch gerne auf die sehr rudimentären Stories der frühen Zelda-Spiele eingehen. Bei den alten Spielen haben wir Spieler uns einfach schlichtweg viel mehr vorgestellt, als das heute der Fall ist. Heute werden dir ja wirklich diese Szenen, die Zwischensequenzen wie in Filmen vorgekaut. Also das klingt jetzt negativ, die werden ja auch teilweise sehr, sehr gut gemacht. Aber früher war es dann halt, da konntest du nicht mehr machen, als dass die miteinander reden und das eine Männchen springt vielleicht mal hoch oder so ein Sprite macht eine ganz grob erkennbare Bewegung, springt zum Beispiel hoch oder ein Herz über ihm erscheint oder sowas. Und es lag dann an uns zu identifizieren, wie dieser Charakter bei uns ankommen soll. So, ist das ein Draufgänger, ist das eine in sich gekehrte Seele? Und demnach geht das Spiel halt auch unglaublich schnell. Also ich gehe nochmal zu Final Fantasy IV. Du triffst dann einen Barden. Ich setze nochmal 30 Sekunden davor an. Du willst in ein Schloss. In dem Moment, wo du aus der Höhle rauskommst, fliegen ein paar Luftschiffe an dem Schloss vorbei. Das wird bombardiert. Plötzlich ist es in Schutt und Asche. Du gehst rein, findest einen Barden, der sich als Prinz dieses Königreichs rausstellt, als einziger Überlebender. Du nimmst ihn mit. Ihr seid da eigentlich nur hin, weil die Tochter von einem alten Mann da ausgebüxt ist und bei ihm sein wollte, weil sie unsterblich in ihn verliebt ist. Du hast ihn gerade erst kennengelernt, diese ganze Geschichte. Ihr holt also dieses Ding um diesen Sandstein, um die Freundin mit dem Fieber zu retten. Seid dann da, legt euch schlafen, wollt am nächsten Tag aufbrechen. In der Nacht steht der Bade auf, spielt ein bisschen Musik am Wasser. Plötzlich taucht der Geist von der Toten auf und sagt: Du musst diesen bösen Typen aufhalten. Rette die Cheerleaderin, rette die Welt. Wirklich, da kommt jetzt ihr Geist, damit wir eine Motivation für ihn haben. Und diese Motivation wird innerhalb von 20 Sekunden abgehandelt. Es geht alles so unglaublich schnell. Das ist aus heutiger Sicht schon wie eine Persiflage darauf zu sein scheint, wie man Geschichten erzählt, weil es so heruntergebrochen wird.
Es hat sich definitiv viel, viel geändert. Also wir können jetzt, ich könnte jetzt noch stundenlang beispielsweise, wir können einen Podcast machen, wenn es denn mal raus ist, würde ich vorschlagen, über Chrono Trigger und I Am Setsuna. Da kann man auch, glaube ich, ganz viel zu erzählen. Also vielleicht noch kurz als Erläuterung: I Am Setsuna wird so ein bisschen als Nachfolger im Geiste zu Chrono Trigger präsentiert, was im Grunde noch ein bisschen blödsinnig ist, weil es weder von der Story noch so ein bisschen von der Figurenanlage, glaube ich, wirklich sich an Chrono Trigger ein Beispiel nimmt. Das ist aber auch nicht schlimm. Was es ähnlich macht wie Chrono Trigger, ist das Kampfsystem. Und da ist es ganz interessant zu gucken, was einem Setsuna gleich macht und vor allen Dingen aber, was es anders macht. Ich glaube, es ist nämlich viel mehr bewegungsbasiert als bei Chrono Trigger. Bei Chrono Trigger ist es ja so, dass man da, was ich ja bei Final Fantasy bemängelt habe, dass da tatsächlich die Figuren natürlich zusammen Techniken machen können. Und das ist quasi so das große Kampfsystem-Gimmick gewesen von Chrono Trigger. Aber ich würde sagen, dass wir hier euch das Feld überlassen und ihr uns sagen könnt, was ihr an alten nostalgischen Spielen gut findet und was euch vor allen Dingen tierisch nervt.
Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit unserer Folge und wir hören uns aller Voraussicht nach nächste Woche wieder. Bis dann.
Hoffen wir es. Auf Wiederhören.